ich finde es völlig legitim, dass Kunst, Kultur einfach auch Denkanstöße gibt, die einen dann irgendwo hinführen, was vielleicht gar nicht mehr in dem Bereich liegt, was das Kunstwerk eigentlich wollte.
Nur weil etwas einen gewissen Zustand hat, muss es nicht so bleiben. Und das ist, was mich sehr fasziniert hat an Kunst, insbesondere auch der Malerei.
Kultur ist einfach das Labor für Ideen, die in der Zukunft wichtig werden können.
Kunst hätte doch die Möglichkeit, irgendwo so ein Kontrapunkt zu sein gegenüber einer funktionierenden Welt.
In den vergangenen 2 Jahren mit Corona wurde viel debattiert, diskutiert, gestritten, gefragt, gestaunt, gelernt, auch geweint und gelacht, hoffentlich. All das kann nicht nur ein kleines, gefährliches Virus bewirken, sondern auch die Begegnung mit Kunst. Schon die Frage nach ihrer Daseinsberechtigung hat vermutlich schon immer und gerade auch in den letzten 2 Jahren für viel Diskussionsstoff gesorgt. Sind Kunst und Kultur nun systemrelevant? Für viele jedenfalls lebensnotwendig. Das können wir gerne wörtlich nehmen, notwendend. Für diese Sendung nehmen wir diese These als gegeben an. Ja, Kunst ist relevant für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Doch ist sie auch wirklich für jeden zugänglich? Was hat Kunst mit meinem Alltag zu tun? Braucht es Fachwissen, um Kunst verstehen zu können? Antworten auf all diese Fragen kommen nun von einer erprobten Rezipientin und einem Künstler. Maribel Königer arbeitet aktuell für die Erste Stiftung und ist dort verantwortlich für Kommunikation, Medien und Journalismus. Studiert hat sie Kunstgeschichte und war lange als Kulturjournalistin und Kunstvermittlerin tätig. Daniel Domig lebt mit seiner Familie in Wien und ist Maler. Maribel Königer, wie war denn Ihr erster Zugang in die Kunstwelt?
Also mein Hintergrund ist eigentlich eine Kleinbürgerfamilie, gut situiert im Sinne von, mir hat es an nichts gefehlt in meiner Kindheit. Aber Hochkultur, so würde ich es mal formulieren, war bei uns zu Hause nicht sehr relevant. Also meine Eltern sind nicht mit mir ins Theater gegangen, eine Tante vielleicht mal mit mir in die Oper, das war dann spannend, Hänsel und Gretel, wie bei allen Kindern wahrscheinlich am Anfang. Hat mich jetzt dann nicht so fasziniert, dass ich dann da öfter hingegangen wäre.
Türöffnend war vor allem die Schule und die erste Begegnung mit Literatur. Sehr bald hat sich dann ein breiteres Interesse entwickelt.
Ich kann mich erinnern, ich bin ja aus München, es gab im Lehnbachhaus in München, der Städtischen Galerie, eine Ausstellung mit Münchner Landschaftsmalern. Das war also eine sehr eingängige Sache. Ja. Also da wahrscheinlich bin ich eher hingegangen, um zu sehen, wie München früher ausgeschaut hat, als um diese Malerei-Epoche da zu studieren oder die Künstler damals. Aber es hat mir dann einfach gefallen, ich habe das schon gemerkt, mich einfach mit der Weltsicht von Leuten auseinanderzusetzen, die sogar nicht mal mehr in meiner Zeitspanne gelebt haben. Und das fand ich einfach interessant. Und es hat sich dann sehr schnell dahingehend entwickelt, dass ich mich einfach auch für zeitgenössische Kultur interessiert habe und Kunst durchaus auch zuerst. Bis dahingehend, dass meine erste Reise ohne Freunde und Eltern einfach nur aus eigenem Antrieb war, zur Documenta nach Kassel. Ich wusste, dass es diese Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Kassel gab und dachte, das sehe ich mir jetzt an. Da fahren ganz viele Leute hin, es kam sogar in den Nachrichten im Fernsehen. Und ich war total begeistert. Das war damals die Documenta von Rudi Fuchs, glaube ich. Da waren die jungen Wilden mit ganz viel wilder Berliner Malerei und Buntheit. Gab es da unter anderem die 7000 Eichen von Beuys, lagen als Haufen vor dem Fridericianum. Also durchaus eine Kunstform, die sehr prozesshaft war. Und das musste man erst einmal kapieren, dass Eichenpflanzen in der Stadt und daneben so einen Steinblock aufstellen auch Kunst ist. Das hat mir sofort eingeleuchtet, dachte ich, ja toll, da setzt jemand seine Zeichen in die Landschaft. Aber dann stand ich zum Beispiel vor einer Installation von Bruce Nauman, einem amerikanischen Künstler, der damals Tierkörper aus Silikon, wie sie zum Stopfen von toten Tieren verwendet werden, also sozusagen nur diese Innenteile, die man für ausgestopfte Füchse, Hunde oder Katzen braucht, so aufgehängt hat auf einer Art Metallreifen und im Kreis sich hat drehen lassen, dass es wie so ein Tierkarussell aus verstümmelten Tierkörpern aussah, ohne dass die sehr realistisch gewesen wären. Es waren tatsächlich eben nur diese Innenteile, wie sie Präparatoren verwenden. Und ich kann mich haargenau erinnern, dass ich vor dieser Arbeit stand und mir gedacht habe, Ich verstehe überhaupt nicht, was es soll. Was will der Mensch mir sagen? Aber ich würde es gern wissen. Und es gab ein unbestimmtes Gefühl, dass das gut ist. Also ich fand es irgendwie gut, aber mir war nicht klar, warum. Und witzigerweise ist da schon mein Vorsatz gereift, dass ich mal später Kunstgeschichte studieren will, was ich dann ja auch tatsächlich gemacht habe. Und die Pointe der Geschichte ist, dass ich wirklich Jahrzehnte später, kann man dann fast sagen, 1997 ja Pressesprecherin der Documenta wurde. Und die Anekdote aus meiner Jugend habe ich dann tatsächlich sofort erzählt in der lokalen Presse. Und das ist sehr positiv aufgenommen worden. Und es war völlig wahr. Ja, also sprich, mein erster Zugang zur zeitgenössischen Kunst war durchaus begleitet von Nichtverstehen, aber von Verstehen wollen und von einfach Interesse.
Auch bei Daniel Domig waren es nicht die Eltern, die den Ausschlag gegeben haben zu seiner frühen Begeisterung für die Welt der Kunst.
Ja, es war sehr, sehr früh. Ich habe in der Schulbibliothek viele Bücher einfach durchgeblättert von großteils verstorbenen Künstlern und habe dann eine gewisse Seelenverwandtschaft einfach gespürt. Und für mich war sicher mehr der Gedanke, ich bin auch so, als dass es etwas ist, was ich werden will oder werden kann. Ich habe einfach gedacht, das ist man, und habe auch sehr früh angefangen, selbstständig einfach zu arbeiten. Habe in meinem Kinderschlafzimmer Lösungsmittel und Ölfarbe reingestellt. Meine Eltern haben wenig drüber gewusst und haben mich da, glaube ich, viele Monate mit offenen Terpentinen schlafen lassen. Irgendwann sind wir drauf gekommen, es sollte vielleicht doch gelüftet werden. Und so hat sich das dann irgendwie, bin ich professioneller geworden und habe das Atelier in den Keller verlegt, wo ich nicht mehr schlafen habe müssen. Und weder meine Mutter noch mein Vater haben jetzt mit Kunst viel zu tun gehabt. Wir haben zwar Musik gehört, mein Vater hat ein bisschen Musik gespielt, aber im Grunde war es eine neue Welt. Meine Eltern kommen so aus der Ehefamilientherapie und rückblickend jetzt die Verwandtschaft zwischen diesen Bereichen ist sicher die Vorstellung, dass nur weil etwas einen gewissen Zustand hat, muss es nicht so bleiben. Und das ist, was mich sehr fasziniert hat an Kunst, insbesondere auch der Malerei, ist, man startet mit einem Rohmaterial, mit Farbe oder mit einer Leinwand und man verändert im Grunde die Materialität und verändert die Form von der Farbe. Und das, glaube ich, kommt schon sehr stark aus jeder Form von Therapie, dass man natürlich einen Grundzustand hat und das Vertrauen drauf ist, dass alle Bausteine irgendwie da sind. Sie müssen nur neu arrangiert werden. Und das, finde ich, ist, ohne dass es so benannt wird, steht dem künstlerischen Prozess einfach sehr nah.
Das Gefühl, von Natur her Künstler zu sein, das Daniel Domig schon als Kind empfunden hatte, hat ihn nie verlassen. Einen anderen Beruf zu wählen, der eventuell ein finanziell sichereres Standbein bieten könnte, war keine Option.
Das Image vom Künstler hat sich sicher mal positiver verändert, oder? Zu früher. Ich glaube, es ist schon auch sehr hip oder angesehen zu sagen, ich bin Künstler. Schon allein deswegen, dass man es sich leisten kann, Künstler zu sein. Und für mich war das meistens irrelevant. Ich habe einfach gedacht, ich werde hier meine Arbeit machen und dann irgendwann einsam und arm sterben. Und für mich ist alles, was darüber hinaus sich positiv entwickelt hat, sehe ich als unglaublichen Bonus und Luxus an. Aber ich gehe nach wie vor, glaube ich, sehr idealistisch an die Sache ran. Aber ich glaube nicht, dass man es unbedingt so machen muss wie ich. Das war einfach meine Prägung, dass ich einfach sehr früh gedacht habe, irgendwie passiert hier was ganz besonders Tiefgehendes und nicht Oberflächliches.
Wie geht es einem Maler, der also in seinem Werk etwas sehr Persönliches, Tiefgehendes ausdrückt, wenn andere Menschen es dann betrachten und verstehen wollen?
Ich habe es total gern, weil dann verstehe ich es vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn Leute das Gefühl haben, sie haben die Arbeit verstanden. Ich glaube, man kann unglaublich viel an Kunst verstehen, glaube ich schon. Ich glaube, es ist eines der schönen Aspekte auch, dass Kunst extrem viel Diskussion aufwirft. Ich würde mal so sagen, ein Kunstwerk, das so eindimensional verstanden wird, wo keiner Lust hat, drüber zu reden, weil es eh klar ist, würde ich sagen, hat trotzdem irgendwie versagt. Dort, wo Kunst anfängt, Sinn zu machen, ist, wenn es so tatsächlich das Gespräch ankurbelt und man das Gefühl hat, aufgrund dieser künstlerischen Erfahrung haben wir jetzt ein spannendes Gespräch oder einen guten Austausch gehabt. Das kann natürlich mit vielen Dingen passieren. Es kann auch passieren, wenn man sagt, man geht auf den Berg und redet über die Schönheit der Natur. Aber ich glaube, dass Kunst oft der Versuch ist, thematisch auch gewisse Dinge einzugrenzen. Also es führt dann schon an gewisse Themen heran, auch wenn sie die nicht völlig ohne Rest aufklärt oder löst für einen.
Maribel Königer sieht das ähnlich. Kunst verstehen kann man auf verschiedenen Ebenen.
Man könnte sagen, ein Kunstwerk ist dann verstanden, wenn man die Intention des Autors, also des Schöpfers, plötzlich begriffen hat oder nachvollziehen kann. Und zum guten Teil ist es natürlich auch richtig, denn in der Regel hat der Autor, der Schöpfer, die Schöpferin, die Autorin natürlich eine Absicht dahinter, die gern vermittelt werden soll. Aber ich würde sagen, dass ein befriedigendes Kunsterlebnis oder Kulturerlebnis dann besteht, wenn man für sich eine Erkenntnis daraus gezogen hat. Und die kann durchaus ganz woanders liegen als da, wo es die Künstlerin, der Künstler für sich selber verortet hat. Ich finde es völlig legitim, dass Kunst, Kultur einfach auch Denkanstöße gibt, die einen dann irgendwo hinführen, was vielleicht gar nicht mehr in dem Bereich liegt, was das Kunstwerk eigentlich wollte.
Beschäftigung mit Kunst und Kultur war für die langjährige Journalistin immer mehr als nur Interesse oder Genuss. Kunst hat die Möglichkeit, das eigene Denken und Handeln in Frage zu stellen und zu verändern.
Was natürlich hinter meinem Zugang zu Kunst und Kultur steht, ist der Glaube, dass Verstehen von Welt immer komplex ist, dass die Welt komplex ist, dass wir alle komplex sind, dass Konflikte komplex sind und dass besseres Verstehen dieser Komplexität was Gutes ist. Und das wünsche ich mir von Kunst und Kultur, dass ich immer wieder neue Sichtweisen auf diese Komplexität erhalte, und zwar Sichtweisen, die ich selber gar nicht haben kann.
Und die sich im Laufe eines Lebens auch immer wieder verändern können.
Man selber entwickelt sich auch. Man hat im Laufe seines eigenen Lebens unterschiedliche Perspektiven auf Themen, die einem wichtig sind. Und das passiert natürlich mit den Stoffen, in denen die Kultur bearbeitet, auch die ganze Zeit. Und da immer wieder neue Perspektiven zu sehen, hilft mir persönlich, meine Sicht auf die Welt immer weiter zu verfeinern.
Welche Fähigkeit braucht es also, um zu so einem Umgang mit Kultur zu kommen?
Die wichtigste Voraussetzung, um mit Gewinn etwas in sich aufzunehmen, was einen gewissen kulturellen Anspruch hat, ist Neugier. Denn Neugier bedeutet, ich gehe erstmal ohne Vorurteile auf etwas zu und will einfach wissen oder erfahren oder spüren, was es da gibt und was ich noch nicht kenne. Das gilt natürlich nicht nur für Kultur, das gilt theoretisch auch für Naturerlebnis und gutes Essen und alles Mögliche. Aber für Kultur gilt es in ganz besonderem Maße, weil man ja eigentlich schon vorher weiß, dass man sich auf was einlässt, was man vorab jetzt erstmal nicht steuern kann, sondern man schaut sich was an oder hört sich was an, liest was, was jemand anderer auf eine gewisse Weise gestaltet hat. Und darauf muss man ja erstmal reagieren. Also man kann ablehnend reagieren, man kann es blöd finden. Das ist auch völlig legitim, dass man bestimmte Sachen blöd findet. Aber man macht es ja deswegen und gibt Lebenszeit drauf, um was davon zu haben. Und wenn man was davon haben möchte, muss man offen sein. Und Neugier ist da eben eine Grundvoraussetzung. Und der Best Case ist dann natürlich, dass man dann was mitnimmt, was man vorher nicht gewusst, nicht gedacht, nicht gesehen, nicht gekannt hat.
Zurück ins Atelier von Maler Daniel Domig. Seiner Meinung nach braucht es zur befriedigenden Rezeption von Kunst eine gewisse Frustrationstoleranz.
Auf der einen Seite gehört eine gewisse Selbstreflexion schon her, dass man sagt, was erwarte ich mir denn und was schaue ich auch gern an? Und wenn man aber diesen Schritt macht, zu sagen, ich gehe ins Museum und schaue mir etwas an, was ich nicht kenne, ist es sicher hilfreich, einfach zu akzeptieren, dass der erste Besuch vielleicht nicht unbedingt das Ergebnis bringt, was man sich wünscht. Aber wie ich schon vorher meinte, ich glaube, das ist eben ein Aspekt, ein positiver Aspekt, den Kunst verborgen hält, ist eben die Möglichkeit, eigentlich frustriert zu sein. Zumindest das erste oder vielleicht auch das zweite Mal. Und viel Kunst in meinem Leben kam nicht, weil ich es das erste Mal gesehen oder gehört oder gelesen habe und gesagt, wow, das ist genau meins, sondern es kam eigentlich aus einer gewissen Frustration, vielleicht eine Empfehlung von einem Freund, wo ich gesagt habe, der hat mir gesagt, das würde mir gefallen. Es hat mir nicht gefallen. Ich bin frustriert. Vielleicht stelle ich auch die Freundschaft in Frage. Und dann kommt aber eine gewisse Arbeit, sich einzuhören, vielleicht ein bisschen was zu recherchieren, draufzukommen, warum sollte mir das gefallen, was könnte mir daran gefallen, was gefällt mir nicht oder noch nicht. Und durch diesen Arbeit entsteht ein Dialog mit dem Kunstwerk, der schlussendlich vielleicht zu einer tiefen Zufriedenheit führt, die man sich aber auch mit erarbeitet. Und da glaube ich wiederum gibt es eine tiefe Verwandtschaft mit gesunden Beziehungen oder Freundschaften, wo man sagt, die gesunden Beziehungen sind nicht die, wo sich zwei gefunden haben, die einfach gut zueinander passen, sondern irgendwie die, wo man sagt, da gibt es genug Konflikt, der aber ausgearbeitet wird. Und dann kommt man einfach weiter als jemand, die sagen, es ist bisher einfach gut gelaufen.
Kunst, in welcher Form auch immer, kann also im besten Fall sehr konkret in das persönliche Leben sprechen und Teil davon sein. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Musikstück im Konzertsaal mit vielen anderen gemeinsam höre oder zum Beispiel weinend auf meiner Couch. Es ist etwas anderes, ein Gemälde zu einem bestimmten auserwählten Moment in einem Museum zu betrachten, als wenn es in meinem Wohnzimmer hängt und einfach da ist, an trüben Montagen, chaotischen Wochenenden oder romantischen Abenden zu zweit. Aus diesem Grund leiht Daniel Domig seine Bilder gerne für einen bestimmten Zeitraum Menschen und Familien, die es sich nicht leisten können, es zu kaufen. Es soll für eine gewisse Zeit Teil ihres Lebens sein.
Ins Leben, ja. Ich denke, Kunst gehört irgendwo nicht nur bewusst angeschaut. Ich glaube, es darf auch im Hintergrund mitmischen. Und ich denke, die Vorstellung, dass ja ein Raum mit Leben gefüllt ist, mit Kindern und Lego-Bausteinen und Essen auf dem Teppich und springenden Kindern, die von einem Couchende zum anderen springen, dazwischen passt Kunst gut rein, weil sie eben, glaube ich, eine gewisse Komplexität des Lebens schon allein thematisiert. Zumindest versuche ich das in meiner Arbeit und dadurch auch ja ein Dialog mit dem Alltag stattfindet. Ich glaube, es gibt Zeiten, wo es Sinn macht, zur Ruhe zu kommen und sehr kontemplativ an Dinge ranzugehen. Aber das ist auch ein Luxus, den gerade junge Familien nicht immer haben. Und da finde ich den Gedanken sehr schön, dass trotzdem Kunst Teil sein kann von diesem schönen Chaos, das eben eine Familie unweigerlich darstellt, das mich sehr optimistisch stimmt und ein Stück weit auch meine Arbeit beflügelt.
Den Dialog im Alltag kennt auch Maribel Königer.
Ja, ich habe zu Hause ein Bild von Lois Renner, den ich auch persönlich gekannt habe, der leider im letzten Jahr verstorben ist, aber der seine ganze Karriere über sich abgearbeitet hat am Thema des Ateliers und dessen, was Malerei und Kunst im Zeitalter der Fotografie und der neuen Medien eigentlich bedeutet. Und es ist eine Atelierkopie von ihm, die ein sehr frühes Bild zeigt, wo er in einem Modell drin steht, seines eigenen Ateliers. Und eine große Farbflut fließt auf ihn zu. Er selber ist natürlich ein kleines Männchen, ausgeschnitten aus Pappkarton, weil das Ganze eben in Modellgröße ist. Und ich denke sehr oft drüber nach, wenn ich mir das anschaue, wo positionieren wir uns eigentlich in den Räumen, die wir besetzen? Also wirklich die sozialen Räume, in denen wir sind, die tatsächlichen Räume, in denen wir sind. Ich meine, die Lockdowns der letzten Zeit haben das überdeutlich gemacht. Wer hat wie viel Raum zur Verfügung? Wie einfach oder nicht einfach fällt es uns, nicht in der Öffentlichkeit zu sein, sondern im Privaten? Welches Bild haben wir von uns selbst? Also bei diesem Künstler war auch das Selbstporträt oft, hat oft eine Rolle gespielt. Das heißt, das Bild, das wir uns von uns selbst machen, jetzt neuerdings unterstützt mit Social Media, das wir auch wollen, dass die anderen von uns haben, das sind ganz zentrale Fragen, mit denen wir uns ja eigentlich dauernd beschäftigen. Also ob bewusst oder unbewusst. Also sehr viele Menschen beschäftigen sich mit dem Bild, das sich andere von ihnen machen, seit es Social Media gibt, viel mehr als früher. Und das kann dieses Bild, das ich seit Jahren vor mir sehe, immer wieder neu beleuchten, weil es sehr detailreich ist, muss man auch sagen, und eben komponiert ist. Das heißt, da hat sich jemand sehr lange, sehr genau Gedanken darüber gemacht, wie das ausschauen soll. Das ist kein Schnappschuss oder kein Zufallsprodukt. Und das bedeutet, dass ich auch das Recht habe, mir jede Ecke genau anzuschauen und zu fragen, was es eigentlich soll. Also ich handle da sozusagen im Sinne des Künstlers, der das gemacht hat. Und es ist natürlich was anderes, wenn ich das täglich vor Augen habe, weil ich mich eben immer wieder damit beschäftigen kann und nicht nur einmal kurz im Museum etwas sehe. Wobei ich natürlich auch, das hängt mit meiner Vergangenheit als Kunsthistorikerin zu tun und als jemand, der im Kunstbetrieb gearbeitet hat, auch jemand bin, der oft ins Museum geht, auch oft dasselbe Werk dann nochmal anschaut. Also ich schaue mir dann nicht nur Wechselausstellungen einmal an, sondern bin halt natürlich schon jemand, der im Zweifel eine Jahreskarte vom Kunsthistorischen Museum hat oder öfter mal ins Belvedere geht.
Ich gehe sehr, sehr gerne ins Museum, ja. Genieße zum einen mal die Ruhe und auch die Langsamkeit, die im Museum einfach herrscht. Wenn man es vergleicht, wie schnell der Finger sich über ein Touchscreen bewegt, um Bilder zu... Oft wird es ja nicht angeschaut, es wird einfach durchgescrollt, wie man es nennt. Wenn man es vergleicht zu einem Museumsbesuch, wo oft müde Beine einen von einem Bild zum anderen tragen, sehe ich einen riesen Vorteil in dieser Verlangsamung. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den Kunst gegenüber der Entertainment- oder der Unterhaltungsindustrie hat. Er ist eben der, dass es eben meistens nicht so gut funktioniert. Wie ich vorher schon meinte, ist die Kunst sollte eine gewisse Komplexität schaffen und nicht auflösen.
Genau das ist eigentlich das, was man von der Kunst lernen kann. Die Zwischentöne und die Schattierungen, die uns alle zeigen, dass es mehr gibt als nur unsere Weltsicht.
In diesem Sinne herzliche Einladung ins Museum, Theater, Konzert, Buchgeschäft oder die Bibliothek. Was dann passiert, am besten einfach geschehen lassen. Wenn Sie Glück haben, endet es so.
Ich habe dann so ein Wow-Erlebnis im Kopf.
PS, wenn Sie es dann einmal versuchen wollen mit Kunst in den eigenen vier Wänden, hier noch ein Tipp.
Und ich würde sagen, man sollte sich umhören, ob es nicht im eigenen Zinshaus irgendwo jemanden gibt, der hier schon seit vielen Jahren als Künstler arbeitet und einfach eine Beziehung mit dem anzufangen. Man muss eben, wie schon gesagt, man muss ja nicht beim ersten Besuch sich verlieben in die künstlerische Arbeit. Aber ich glaube, dieser Aspekt der gesellschaftlichen Einbindung in beide Richtungen, oder, dass die sehr, sehr wichtig ist. Und viele Privatsammler, die von mir Arbeiten haben, die ich über die Schule meiner Kinder oder den Kindergarten kennengelernt habe, die haben nicht nur Kunst hängen, sondern die haben eben Kunst von einem Künstler, den sie gut kennen. Nicht nur als Künstler, sondern auch als Vater. Und ich glaube, das bedeutet Menschen was, dass sie wissen, woher kommen diese Dinge und die können darüber was erzählen. Es geht nicht um einen Kunstmarkt anzukurbeln, sondern ich glaube, es gibt Möglichkeiten, Beziehungen eben mit Künstlern zu haben, die nicht unbedingt sofort über den Kunstverkauf laufen und wo man merkt, dass es für uns alle irgendwie ein Vorteil, wenn da ein Austausch über diese Themen stattfindet, die Künstler beschäftigen. Und ja, dass dieser Dialog eben für alle Beteiligten spannend und auch wertvoll sein kann.